Die Gründung der Zentralregierung der Volksrepublik China wurde heute vollendet.
Da wird noch geklatscht im Hintergrund, als Mao Zedong diesen schlichten Satz sagt, mit großen Folgen, und dazu hören wir auch gleich noch mehr über diesen Satz. Vor allen Dingen aber zur Geschichte der Volksrepublik China wollen wir heute mehr hören. 75 Jahre sind es am 1. Oktober, 75 Jahre, die eng verbunden sind mit der Kommunistischen Partei. Erst der Sieg gegen die bis dahin regierende Kuomintang auf dem Festland, dann Maos Kampagnen mit Millionen Toten und später der wirtschaftliche Aufstieg. Bald hat die KP 100 Millionen Mitglieder, die auch in ausländischen Unternehmen sitzen, aber Frauen kehren ihr offenbar den Rücken.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hallo, ich bin André Zante und bevor wir noch näher auf die Kommunistische Partei heute eingehen, wollen wir erstmal Steffen Wurzel hören. Er hat lange an Chinas Ostküste gelebt, als Korrespondent in Shanghai gearbeitet. Jetzt ist er wieder in Deutschland und er wagt für uns den Ritt durch 75 Jahre Volksrepublik von Xi bis Mao.
Oh, da kommen ganz viele Bilder in meinen Kopf.
Daniel Lese, Historiker und Sinologe an der Universität Freiburg.
Das ist Mao Zedong am 1. Oktober 1949, als er die Volksrepublik und die Zentralregierung ausruft vom Tor des himmlischen Friedens. Zum anderen, wenn man das akustisch in den Fokus stärker nimmt, dann ist halt der unglaublich starke Akzent Mao Zedongs zu hören. Er kommt aus Hunan und spricht also keineswegs Hochchinesisch und das kommt da auch sehr deutlich zum Tragen.
Im Zentrum der alten Hauptstadt Peking verkündet der damals 55-jährige Mao Zedong in einer kurzen Ansprache das weitgehende Ende des chinesischen Bürgerkriegs. Die von ihm angeführten Kommunisten haben die Truppen der bisherigen Regierung, der Kuomintang unter General Chiang Kai-shek, geschlagen.
Was er nicht gesagt hat, was häufig in Geschichtsbüchern zu finden ist, ist, dass das chinesische Volk aufgestanden sei. Das hat er zu einer anderen Gelegenheit ungefähr 10 Tage vorher gesagt.
Dass sich das chinesische Volk nach mehr als 100 Jahren Unterdrückung durch fremde Mächte nun erhoben habe, das hat Mao Zedong am 1. Oktober 1949 zwar ausdrücklich nicht gesagt, allerdings wird diese Metapher regelmäßig mit diesem Tag in Verbindung gebracht. Denn sie spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte der Volksrepublik. Chinas heutiger Staats- und Parteichef Xi Jinping nutzt sie unter anderem, um die Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei zu legitimieren und als Hilfsmittel, um die 75-jährige Geschichte der Volksrepublik in Abschnitte zu teilen.
Wenn man an Xi Jinping denkt und wie er sich selbst in der Geschichte einordnet, dann unterscheidet er meist zwischen 3 Phasen. Da sagt er also, unter Mao sei China aufgestanden, das ist dann dieses berühmte Zhanzilai. Unter Deng Xiaoping sei es reich geworden, Fuzilai. Und unter Xi Jinping selbst werde China eben nun mächtig, Jiangzilai. Von daher ist es vielleicht nochmal wichtig zu betonen, Mao hat das zwar gesagt, aber nicht in diesem Gründungskontext.
Der Zweite Weltkrieg und der Bürgerkrieg hatten über weite Gebiete des heutigen Chinas unermessliches Leid und Armut gebracht. Bis zu 18 Millionen Zivilisten und mindestens 2 Millionen Soldaten kamen während dieser Zeit ums Leben. Schätzungsweise 80 Millionen Menschen wurden vertrieben. Die Gründung der Volksrepublik sollte das Chaos beenden und eine nationalstaatliche Ordnung herstellen. Doch die Politik der kommunistischen Führung sorgte für neues Leid, für neue Armut und Hungersnöte. Eine von Mao Zedong angeordnete Bodenreform etwa mit rücksichtslos durchgeführten Enteignungen, außerdem der sogenannte große Sprung nach vorn, der in einer Hungersnot mit Millionen Toten endete. Mitte der 1960er Jahre initiierte Mao außerdem die sogenannte Kulturrevolution, bei der landesweit Menschen verfolgt, gefoltert und getötet wurden. Insgesamt wird der Gründer der Volksrepublik China für den gewaltsamen Tod von bis zu 80 Millionen Menschen verantwortlich gemacht. Während internationale Historikerinnen und Historiker Mao Zedong heute immer wieder als einen der größten Massenmörder der Weltgeschichte bezeichnen, wird er von Chinas Staats- und Parteiführung weitgehend als Held verehrt. Nach dem Tod des Langzeitdiktators 1976 hofften vor allem viele junge Menschen in China auf eine Öffnung ihres Landes. In Deng Xiaoping, den de facto Staatschef von 1979 bis 1997, legten sie große Hoffnungen. Wirtschaftlich öffnete Deng das Land tatsächlich. Grundlegende Reformen der staatlichen Strukturen allerdings blieben aus.
On the streets leading down to the main road to Tiananmen Square.
Deswegen gingen ab Anfang 1989 in ganz China Millionen von Menschen auf die Straße, um für Mitbestimmung und Demokratie zu demonstrieren. Vor allem in Peking, auf dem Platz am Tor des himmlischen Friedens.
Then as troop lorries were seen moving down the road, there was gunfire from those lorries.
Genau dort, wo knapp 40 Jahre zuvor die kommunistische Volksrepublik ausgerufen wurde, demonstrierte im Mai 89 das Volk friedlich und voller Optimismus für Demokratie. Doch die Staats- und Parteiführung ließ die Proteste gewaltsam niederschlagen.
Furious people stared in disbelief at the glow in the sky.
BBC-Reporterin Kate Addy berichtete damals von den blutüberströmten Straßen rund um den Tiananmen-Platz. Hunderte, manche Quellen sagen tausende Menschen wurden am 4. Juni 1989 vom chinesischen Militär getötet. Es folgten Jahrzehnte der zumindest wirtschaftlichen Öffnung und Erfolge. Unter Staats- und Parteichef Jiang Zemin wurde China Ende 2001 Mitglied der Welthandelsorganisation WTO, was dem Land unter Jiangs Nachfolger Hu Jintao zweistellige Wachstumsraten bescherte. In den großen Städten des Landes entstand eine wohlhabende Mittelschicht. Heute ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wobei die Staats- und Parteiführung den Eindruck zu vermitteln versucht, dieses Wachstum sei einzigartig und nur der kommunistischen Partei zu verdanken. Der Freiburger Historiker Daniel Lese sieht das kritisch. Er verweist auf starke Wachstumsraten als Folge wirtschaftlicher Öffnung auch in anderen asiatischen Volkswirtschaften wie Japan, Südkorea, Taiwan und Singapur. Insofern seien Chinas wirtschaftliche Erfolge nicht einzigartig.
Also ich will diese Erfolge keineswegs kleinreden. Es ist nur nicht so, dass eben in anderem Maßstab, in anderen Kontexten nicht ähnliche Dinge auch zu beobachten gewesen sind, insbesondere bei den sogenannten Tigerstaaten. Was aber natürlich besonders ist, dass die Volksrepublik China dies eben auf einem quasi kontinentalen Rahmen macht. Also es ist eine viel, viel größere Fläche, ein viel, viel größerer Raum, der eben aber auch bis heute sehr, sehr ungleich entwickelt ist. Und das ist eben eine der zentralen Herausforderungen, vor denen Xi Jinping und seine Mannschaft stehen.
Also wenn wir heute auf das China unter Xi Jinping schauen, dann ist es oft von außen gesehen ein großer Widerspruch.
Katja Drienhausen, sie leitet den Forschungsbereich Politik und Gesellschaft beim Berliner China-Forschungsinstitut Merix.
Sozial- und Rentensysteme, die überspannt sind, demografischer Wandel, all diesen Herausforderungen, wo China ja nicht das einzige Land ist, das damit konfrontiert ist.
Die kommunistische Partei habe in China eine gemäßigt wohlhabende Gesellschaft aufgebaut, sagt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping immer wieder. Das Problem der Armut sei gelöst. Worüber der chinesische Staatschef nicht spricht, ist die Tatsache, dass die KP Chinas Armut und Elend in den Gründungsjahren der Volksrepublik maßgeblich mit ausgelöst und gefestigt hat. Während Chinas staatlich gelenkte Wirtschaft heute zunehmend schwächelt, gibt sich die Führung demonstrativ stark und mächtig. Staats- und Parteichef Xi Jinping regiert das Land diktatorisch autoritär. Um sich eine lebenslange Amtszeit zu sichern, hat er die Verfassung ändern lassen. Andersdenkende und ethnische Minderheiten wie Tibeter, Mongolen und Uiguren in China werden landesweit mehr denn je unterdrückt. Außenpolitisch und militärisch tritt die Führung in Peking zunehmend aggressiv auf, vor allem im Asien-Pazifik-Raum, etwa gegenüber den Nachbarn Philippinen und Taiwan. Die kommunistische Partei spielt in China heute eine so wichtige Rolle wie seit den Zeiten Mao Zedongs nicht mehr. Feng Jianmei, Professorin an der kommunistischen Parteihochschule in der Stadt Yan'an, begründete das in einem Interview vor 3 Jahren so.
Das Volk und die Geschichte haben es entschieden. Die kommunistische Partei und das chinesische Volk sind untrennbar. Wenn man glaubt, man könne das chinesische Volk und die Partei getrennt betrachten, dann heißt das, dass man absolut nichts versteht von China.
(lacht) 103 Jahre nach Gründung der Kommunistischen Partei Chinas und 75 Jahre nach Ausrufung der Volksrepublik sei Chinas Führung im Grunde gefangen, sagt Katja Drienhausen vom Think Tank Merix. gefangen zwischen Selbstbewusstsein und Paranoia.
Also einerseits dieser große internationale Geltungsanspruch, China als Weltmacht, als neuer Impulsgeber, als Technologiemacht, gleichzeitig nach innen und zum Teil auch nach außen gefühlt wahnsinnig unsicher. Also dieser große Fokus auf den Aufbau von Zensur, von sicherheitsstaatlichen Strukturen, diese Überreaktion zum Teil in der Sanktionierung von Äußerungen im Ausland. Wie geht das zusammen?
Für ausländische Historikerinnen und Historiker wird es immer schwieriger, im zunehmend intransparenten China zu forschen und zu recherchieren. Aber zumindest können sie die Geschichte der Volksrepublik frei beschreiben. In China selbst ist das nicht mehr möglich, wie Daniel Lese von der Universität Freiburg beschreibt.
Also heute ist es in der Tat so, es gibt eben von der Partei festgelegte Richtlinien und entsprechende Darstellungen der Geschichte. Und die Aufgabe der Historiker ist es, das Ganze eben zu vermitteln und Exegese zu betreiben, nicht das Ganze kritisch zu hinterfragen. Sobald das passiert, kommen sie eben in den Ruch des sogenannten historischen Nihilismus. Und damit sind sie dann sowohl zivil als auch strafrechtlich auf sehr, sehr dünnem Eis und können belangt werden.
Steffen Wurzel mit diesem Blick in 75 Jahre Volksrepublik China, bestimmt durch die Kommunistische Partei, die inzwischen laut offiziellen Angaben 99 Millionen Mitglieder hat. Ende des Jahres werden es vermutlich die 100 Millionen werden. Was das bedeutet im Alltag in China, wollen wir jetzt besprechen mit Benjamin Eisel, unserem Korrespondenten im Studio Beijing. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Wenn wir jetzt über den Alltag sprechen, Benjamin, fangen wir mal mit deinem an. Als Korrespondent, welche Berührungspunkte hast du mit der Kommunistischen Partei?
Also auf den ersten Blick erstmal nicht so viele, denn die Kommunistische Partei, die operiert erstmal für sich. Und wir können jetzt zum Beispiel auch keine Interview-Anfragen, Anfragen könnten wir schon stellen, aber wir bekommen jetzt keine Interviews mit Mitgliedern des Politbüros zum Beispiel. Also die Parteiobersten, die oberste Führungsriege mit der hat man nichts zu tun, an die kommt man nicht ran, die geben keine Interviews, übrigens auch nicht chinesischen Medien, obwohl die ja kontrolliert werden von der Partei. Aber das ist erstmal, da ist man erstmal ganz abgeschottet. Aber wenn man sich dann ein bisschen genauer das Ganze anschaut, was wir hier im Alltag machen, also Kontakt mit Behörden, wenn man Professoren an Unis befragt, wenn sie denn noch mit uns sprechen, das ist ja auch weniger geworden in den letzten Jahren, Staatsunternehmen, staatliche Stellen und so weiter, da hat man immer mit Parteimitgliedern zu tun. Theoretisch ist Staat und Partei getrennt, aber de facto ist es das nicht und das ist in den letzten Jahren auch immer weniger geworden, diese Trennung. Und auch viele Informationen, die wir bekommen, zum Beispiel Informationen von Staatsmedien, die sind auch unter Kontrolle der Partei. Das heißt, sie sind gefiltert durch die Partei. Also wenn man sich das genauer anguckt, hat man doch ganz schön viel mit der Partei zu tun.
Und wenn wir jetzt über die Berührungspunkte sprechen, bald 100 Millionen Mitglieder, die müssen ja überall in der Gesellschaft verteilt sein, nehme ich an. Wie früh beginnt das denn? Also hat man schon in der Schule oder an der Uni eben mit der Kommunistischen Partei Berührungspunkte?
Ja, Berührungspunkte gibt's auf jeden Fall. Man hat eigentlich täglich mit der Partei zu tun, als Schüler zum Beispiel, als Schülerin. Man wird ja quasi indoktriniert in der Schule. Man bekommt die Geschichte der Volksrepublik und die vermeintlichen Erfolge der Partei gelehrt, natürlich völlig unkritisch. Und Schüler an Mittelschulen können auch schon Mitglied werden in der Kommunistischen Jugendliga. Die können noch nicht Parteimitglied werden. Das passiert erst später an den Unis. Ab 18 kann man erst in die Partei eintreten. An den Unis gibt es dann auch Parteizellen aus Lehrkräften, die in der Partei sind und Studierenden in der Partei sind. Und dann kann man, wenn man 18 ist, den Antrag stellen. Das geht dann auch leichter, wenn man schon in der Jugendliga war. Es ist aber gar nicht so leicht, in die Partei reinzukommen. Also es kann nicht jeder, der einen Antrag stellt, reinkommen. Manche sagen, ja, man wird eher berufen. Man wird angesprochen zum Teil auch, wenn man gute Leistungen hat oder einflussreiche Eltern. Und wenn man in der Partei ist, dann ist es auch leichter, was zu werden. Zum Beispiel eine Laufbahn in der Partei oder in staatlichen Stellen. Das kann man schon so sagen, ein Elite-Projekt, also es ist nicht für jedermann.
Mhm. Aber du hast gerade schon erwähnt, es ist dann leichter, was zu werden in Verwaltung oder der Partei. Aber wie ist es denn im Wirtschaftsleben? Hilft es einem da auch, wenn man eben Kontakte hat in die Partei oder selber Mitglied ist, um eben das eigene Unternehmen da zu pushen?
Absolut, das hilft natürlich. Und man kann schon eigentlich so weit gehen, dass man sagt, ja, ohne Parteimitgliedschaft, ohne enge Verbindungen zur Partei kann man auch gar nicht richtig groß werden. Also diese Verbindungen von der Wirtschaft in die Partei, die sind in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden mit dem Ausbau der Macht unter Staats- und Parteichef Xi Jinping. Je größer, je wichtiger ein Unternehmen ist, desto wichtiger ist es auch in der Partei zu sein, desto enger sind auch die Verbindungen. Das kann man Privatunternehmen beispielsweise, wie man das in Europa, in Deutschland kennt, also privat, das gibt's in China de facto nicht. Privat heißt auch immer, ja, staatsnah, parteinah, und so ist die Zahl der Parteizellen in den Privatunternehmen auch gestiegen. Ich habe das mal nachgesehen vor 20 Jahren, da gab es in ungefähr ein Viertel der Privatunternehmen in der Volksrepublik China eine Parteizelle. Und vor rund 5 Jahren, da war es dann schon etwa die Hälfte. Also das hat ordentlich zugenommen. Es gibt beispielsweise ein Statut, das besagt, dass wenn in einem Unternehmen 3 Parteimitglieder sind, dann sollte eine Parteizelle gegründet werden in diesem Unternehmen. Es muss nicht so sein, aber der Druck, dies zu tun, der hat in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen. Das sieht man eben an den steigenden Zellen in Unternehmen und übrigens auch bei ausländischen Unternehmen. Da hat dieser Druck auch zugenommen. Also ausländische Unternehmen haben häufig und ab einer gewissen Größe ist es ganz klar, dass die Parteizellen haben auch. Man sieht trotz dieser Parteizellen auch, dass sich ausländische Unternehmen häufig beklagen, dass ihnen ja Zugänge fehlen, dass sie benachteiligt werden im Alltag bei ihren operativen Geschäften, bei Ausschreibungen und so weiter. Da sind chinesische Unternehmen häufig im Vorteil, weil sie eben im Grunde genommen meist enger verknüpft sind mit der Partei, mit dem Staat.
Wenn man jetzt sieht, die Zahl der Mitglieder steigt auf für mich jetzt unglaubliche 100 Millionen demnächst. Aber was ich auch gelesen habe, ist, dass bei Jüngeren die Eintritte nicht mehr so zahlreich sind und auch bei Frauen. Kann man das so konstatieren? Und wenn ja, woran liegt das?
Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt zu den Neueintritten. Da ist es so, dass mehr als die Hälfte der Parteineulinge immer noch unter 35 ist. Das ist die Zahl, die man bekommt. Also mehr als 50% sind unter 35. Das sind schon noch relativ viele, relativ junge Mitglieder, muss man sagen. Aber nur etwa 12 Millionen, wenn man sich die Gesamtzahl anguckt, ist unter 30. Also es ist schon eine alte Partei, die KP. Was ich finde, viel auffälliger ist, ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. 70% etwa sind Männer der Mitglieder und nur 30% sind Frauen. Kann man sagen, ja gut, viel besser ist es in Deutschland, in manchen Parteien auch nicht oder in anderen Ländern, in der Politik. Ja, aber wenn man sich die Aufteilung bei den Mitgliedern anschaut, da mag das vielleicht noch stimmen. Wenn man sich jetzt aber mal die Führungsriege anschaut, der kommunistischen Partei, zum Beispiel das mächtige Politbüro, das oberste Führungsgremium hier in China in der Partei, da sitzen nur Männer, da ist keine einzige Frau. Das heißt, alle Entscheidungen hier werden in der Spitze nur von Männern getätigt. Und da gibt's auch Probleme, da sagen viele Beobachter, ja, es wird hier in China nur Politik für Männer gemacht und das äußert sich auch beispielsweise in der Geburtenrate. Viele Frauen sagen inzwischen, wir wollen keine Kinder mehr haben, denn es wird hier keine Politik für Frauen gemacht.
Eine Besonderheit der KP ist ja auch ein Überbleibsel, so würde ich es mal nennen, aus der Mao-Zeit, aus dem bewaffneten Kampf eben gegen die Kuomintang, dass man eine Volksbefreiungsarmee hat von der Partei mit inzwischen, glaube ich, rund 2 Millionen aktiven Soldaten, die im Wesentlichen immer noch der Partei verpflichtet ist. Ist das richtig?
Ganz genau, es ist die Armee der Partei, das chinesische Militär wurde gegründet 1927, ist also deutlich älter als die Volksrepublik China, die ja 1949 gegründet wurde. Und das ist bis heute noch so, das ist die Armee der Partei, natürlich ist es auch die Armee Chinas, das Militär Chinas, aber in erster Linie ist es das Militär der kommunistischen Partei. Und das ist schon ein Kuriosum, das gibt's nicht so häufig auf dieser Welt, dass ein Militär ja einer Partei unterstellt ist. Hier ist das so, denn Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, seine Macht kommt ja auch primär daher, dass er Parteichef ist und nicht, dass er Staatschef ist. Und er ist ja auch der Oberbefehlshaber des chinesischen Militärs.
Benjamin Eisel aus unserem Studio in Peking, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und was die Politik der Kommunistischen Partei ganz konkret bedeutet, haben die Menschen in Hongkong sehr genau erfahren in den vergangenen 5 Jahren. Hongkong war ja mal eine Kronkolonie der Briten und wurde 1997 an China zurückgegeben. Allerdings mit dem Zusatz, ein Land, zwei Systeme. Das hieß damals, in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong durften die Menschen ihre britischen Pässe behalten, die Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und das Wahlrecht für die lokale Verwaltung. Das alles ist inzwischen größtenteils passé. Nach den Regenschirmprotesten 2014 und den Massenprotesten 2019, 2020 übernahm die KP die vollständige Kontrolle in Hongkong und schaffte die meisten Freiheiten ab. Eva Lambi-Schmidt, 5 Jahre nach den Massenprotesten in Hongkong.
Hongkong im Jahr 2019. Monatelang gingen die Menschen auf die Straßen. An manchen Tagen knapp 2 Millionen Menschen. Anfangs war es ein friedlicher Protest gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz. Dieses sollte es den Behörden der chinesischen Sonderverwaltungsregion erlauben, verdächtige und gesuchte Personen an Festlandchina auszuliefern. Später richtete sich der Protest generell gegen den Einfluss der kommunistischen Zentralregierung Chinas. Die Menschen in der 7 Millionen Einwohnerstadt demonstrierten für mehr Autonomie und Demokratie.
Ich war gerade im 2. Jahr an meiner Hochschule und auf einmal war der Campus voll von Demonstranten.
Erinnert sich diese junge Frau. Sie war damals 19 Jahre alt. Zu ihrem Schutz nennen wir ihren Namen nicht.
And then policemen just surround the whole campus, and then there was tear gas.
Dann hat die Polizei den ganzen Campus eingekesselt. Da waren Tränengas und viele Gummigeschosse. Manche meiner Mitstudierenden wurden festgenommen.
Arrested at the time at the campus.
Immer öfter kam es im Laufe der Proteste auch zu Gewalt. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Schlagstöcke und Tränengas ein. Demonstranten warfen Pflastersteine und Brandsätze. Mindestens 2 Menschen starben am Rande der Proteste, mehr als 4000 wurden festgenommen. Darunter auch die damals 19-Jährige und ihr Freund, heute ihr Verlobter. Sie selbst wurde wieder freigelassen, er sitzt noch heute im Gefängnis. Im Jahr nach dem Beginn der Proteste, 2020, hat die chinesische Zentralregierung in Peking ein sogenanntes Staatssicherheitsgesetz für Hongkong eingesetzt. Dieses kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die kommunistische Staats- und Parteiführung richtet. Die Proteste wurden erstickt. Sie würden die nationale Sicherheit gefährden, so argumentiert auch die Peking-treue Regierung in Hongkong.
Die Bedrohung der nationalen Sicherheit ist real.
So Regierungschef John Lee Anfang Juni. In diesem Jahr hat die Hongkonger Regierung ein eigenes Sicherheitsgesetz eingeführt. Aus Angst, etwas zu sagen, was von den Behörden als regierungskritisch aufgefasst werden könnte, trauen sich heute viele nicht mehr, ihre Meinung zu äußern.
Even the thought of dissent is
schon allein der Gedanke an Kritik scheint viel zu sein. Man kann wirklich nichts mehr sagen. Und es ist fast so, als hätten alle aufgegeben,
sagt diese 32-jährige Frau, die in Hongkong aufgewachsen ist und ihren Namen nicht nennen möchte. Es gibt nur noch wenige prodemokratische Aktivisten in Hongkong. Viele sind ins Ausland geflohen, die meisten von ihnen nach Großbritannien, aber auch nach Kanada und Australien. Andere sitzen in Haft. Mehr als 300 Menschen sind unter den neuen Sicherheitsgesetzen festgenommen worden, darunter prodemokratische Aktivisten, Politiker und Journalisten. Einige wurden bereits verurteilt. Eine riesige Straßenkreuzung nahe des Victoria Parks im Zentrum von Hongkong im Spätsommer 2024. Menschen laufen eilig über die Zebrastreifen. Im nächsten Moment fahren Busse, Autos und die ikonischen Doppeldeckerstraßenbahnen über die Gabelung. Mitten im dichten Treiben des Alltags bauen 3 Männer vor einer Straßenlaterne einen kleinen Klapptisch auf. Davor auf dem Boden ein Megafon. Eine Frau erscheint in schwarzem Kleid und schwarzen Sandalen. Das ist Po Ying, Demokratieaktivistin und Vorsitzende der ehemaligen Parlamentspartei Liga der Sozialdemokraten. Sie ergreift das Wort und ist damit eine der wenigen, die sich das noch trauen in der Öffentlichkeit. Das macht sie jeden Sonntag, wenn es das Wetter zulässt. Prompt ist auch die Polizei vor Ort, filmt mit einer Kamera alles mit, während Po Ying weiterspricht. Von den Passanten bleibt kaum jemand stehen. Nur manche nehmen sich eine Parteizeitung mit und ziehen sofort weiter. So sieht es zumindest von außen aus.
Sie können ihre Unterstützung nur auf versteckte Art und Weise zeigen, weil die Polizei hier ist und filmt. Ich kann auch verstehen, warum Leute unsere Flugblätter nicht mitnehmen.
Eine prodemokratische Opposition gibt es heute im Hongkonger Parlament nicht mehr. Durch ein geändertes Wahlrecht können nur noch Peking-treue Kandidaten antreten. Viele oppositionelle Politiker und ehemalige Parlamentsabgeordnete sind im Gefängnis, auch Po Yings Ehemann. Er war damals Vorsitzender der League of Social Democrats. Das Team um Po Ying ist klein geworden. Nur noch eine Handvoll Leute sind dabei, darunter auch der 32-jährige Dixon Chow.
I think it's important to remind all of us that we have the right to.
Ich denke, es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass wir das Recht haben, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Und der beste Weg, das zu tun, ist, die eigene Meinung zu sagen. Ansonsten wird die Regierung sie vielleicht in aller Stille wegnehmen.
Uhr morgens an einer Schule im Hongkonger Stadtteil Tsuen Kwan O. Vier Schüler der 11. Klasse in einer blauen Uniform mit Schulterklappe und einem schwarzen Barett als Kopfbedeckung marschieren im Gleichschritt durch die volle Schulaula bis zur Bühne. Dort hissen sie die chinesische Nationalflagge. Seit 2 Jahren gehört die Zeremonie einmal in der Woche zum Schulprogramm. Schulleiter Lo Weixing singt bei der chinesischen Nationalhymne kräftig mit, im Gegensatz zu manchen seiner Schüler im Publikum.
Der Secondary Six Student, this will be the most active participant in the social movement.
Manche ältere Schüler seien damals bei der gesellschaftlichen Bewegung dabei gewesen. Was er damit meint, sind die Proteste 2019.
It takes time for them to change their mind, you know.
Es braucht Zeit, bis sie ihre Meinung ändern. Bei den Grundschülern ist das anders. Sie singen laut mit. Ich kann sie aber nicht zwingen, mitzusingen. Das wäre auch bedeutungslos, wenn sie nicht aus ihrem Herzen heraus singen und die Hymne respektieren. Wir können sie nur langsam bei ihrem Wandel begleiten.
In den Straßen Hongkongs ist die Volksrepublik China heutzutage omnipräsent. Zu Chinas Nationalfeiertag hängen an den Hochhausfassaden riesige Plakate, an Fußgängerübergängen Girlanden mit der chinesischen Nationalflagge, immer abwechselnd neben der kleineren Flagge Hongkongs. Zur Volksrepublik gehört die ehemalige britische Kolonie erst seit 27 Jahren. Als 1997 die britische Flagge gesenkt und Hongkong offiziell an die Volksrepublik China übergeben wurde, gab es in einer sino-britischen Erklärung ein Versprechen. Der Sonderverwaltungsregion sollten weitgehende Freiheits- und Autonomierechte gewährt werden, für mindestens 50 Jahre. Doch in den vergangenen Jahren hat der Einfluss der chinesischen Zentralregierung in Hongkong stark zugenommen. Die Hongkonger Regierung hat auf einige prodemokratische Aktivisten, die im Ausland leben, ein Kopfgeld ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Festnahme der Gesuchten führen, sind der Polizei zufolge umgerechnet etwa 117.000 Euro ausgesetzt. Schätzungen zufolge sind seit 2019 eine 500.000 Menschen aus Hongkong ausgewandert. Doch es gibt auch Hongkonger, die bleiben. Manche versuchen, sich unter dem stärkeren Einfluss der kommunistischen Zentralregierung zurechtzufinden, auch wenn die zivilgesellschaftlichen Räume kleiner geworden sind. Ein schmales Treppenhaus führt in den 4. Stock.
You have to walk up like
Man muss ein paar Minuten hochlaufen und ein paar Mal durchatmen, bevor man diesen Buchladen erreicht.
Erzählt Sum Wanhua. Er hat im Jahr 2022 gemeinsam mit anderen ehemaligen Journalisten diesen unabhängigen Buchladen gegründet. Ein ganzer Stapel bunter Notizbücher liegt auf der Fensterbank, alle vollgeschrieben mit verschiedenen Handschriften. Besucher können anonym etwas hineinschreiben. Manche würden auch Dialoge führen und auf andere Nachrichten antworten, erzählt Sum Wanhua.
They're kind of encouraging each other through words and
Sie ermutigen sich gegenseitig durch Worte und versuchen zusammenzuhalten, um anderen Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass wir alle hier bleiben. Wir sind Menschen, die sich entschieden haben, hier in Hongkong zu bleiben und Hongkong als unsere Heimat zu betrachten. Und auch wenn wir nicht glücklich sind, so sind wir es doch. Wir bleiben zusammen.
Tja, und mehr aus der Welt und aus der Weltzeit gibt's bei uns im Feed. Zuletzt zum Beispiel die Shinawat-Dynastie, wie eine reiche Familie Thailand regiert, oder Asyl in Island, wie die Insel mit der steigenden Zuwanderung umgeht. Alles hier bei uns in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, freue mich, wenn ihr dabei bleibt und gern wieder reinhört. Bis dahin.